Hans mit den goldenen Haaren. Es war einmal ein Fischer, der lebte von seinem Fischfang. Eines Tages war er wieder draußen beim Fischen und geriet dabei in ein böses Wetter. Da kam ein Meermann zu ihm und fragte ihn, ob er gerne heim wolle. »Ja, das wolle er wohl«, sagte er, »aber es sehe nicht danach aus, denn das Wetter sei schlimm und er sei mit seinem kleinen Boot allein.« »Nun«, sagte der Meermann, »wenn er ihm das Jüngste in seinem Hause geben wolle, wenn er heimkomme, so könne er gutes Wetter und Fischerglück haben. Und das Jüngste wolle er erst in 12 Jahren haben.« Der Mann, der nicht wusste, was der Meermann meinte, sagte ja, das wolle er ihm gerne überlassen. Da wurde das Wetter wieder schön, und der Mann fing so viele Fische, dass es ganz unerhört war. Dann fuhr er in die Handelsstadt und verkaufte sie und fuhr wieder aus, um zu fischen, und er kam noch mehrmals in die Handelsstadt zurück und verkaufte seine Fische und nahm viel Geld dafür ein. Unterdessen hatte ihm seine Frau einen kleinen Sohn geboren. Aber als er nach Hause kam, sagte er nichts davon, dass das Kind weg sollte. Er hatte beständig Glück beim Fischen und verdiente viel Geld. Mit der Zeit kaufte er sich einen kleinen Hof und hielt sich 2 Pferde. Der Bub wuchs auf und wurde groß. Er hieß Hans, und als er stark genug war, um den Pflug zu führen, tat er es. Aber so oft der Vater mit dem Kleinen allein war, musste er weinen. Als der Bursche bald 12 Jahre alt war, wollte er einmal von seinem Vater wissen, warum er weine. Der Vater sagte, es helfe doch nichts, wenn er es länger verschweige. Er sei in einem bösen Wetter draußen gewesen und habe dem Meermann das Jüngste versprechen müsse, was in seinem Hause sei, wenn er heimkomme. Aber der Meermann wolle ihn erst haben, wenn er 12 Jahre alt sei. Der Tag, an dem sie den Knaben hergeben mussten, kam näher, und er musste es seiner Frau sagen. Sie war ganz untröstlich. Sie hätte nur das eine Kind, und das sollten sie verlieren, und noch dazu auf diese Art. Aber Hans sagte, »Ich habe gar nichts dagegen, wenn er mich haben will, wird er mir wohl nichts zuleide tun.« Als er am Fortgehen war, meinte seine Mutter, er sollte doch seine guten Kleider anziehen. Aber Hans sagte, »Nein, wenn er mich haben will, so soll er mich auch nähren und kleiden.« Der Vater fuhr aufs Meer hinaus mit ihm an die bestimmte Stelle, wo ihn der Meermann in Empfang nehmen sollte. Der Meermann kam auch und nahm den Knaben mit. Der Vater fuhr wieder heim und hatte forthin immer Glück und Erfolg beim Fischen. Als Hans nun hinunter zu dem Meermann kam, hatte er keine andere Aufgabe, als ein Pferd und einen Löwen zu hüten. Er solle ihnen Feuer vor die Nase und Hafer hinten hinlegen. Unterdessen trieb der Meermann seine Ziegen jeden Tag in den Wald. Hans war alleine und musste, wie gesagt, die Tiere hüten. Da sagte das Pferd zu ihm, »So musst du es nicht machen. Du musst das Feuer hinten hin und den Hafer vor unsere Nase legen.« »Was? Du kannst reden?« rief Hans dem Pferd zu. »Ja«, sagte das Pferd, »das habe ich schon viele Jahre gekonnt. Aber wenn du uns treu sein willst, kannst du uns und dich befreien.« »Ja, das will ich schon«, meinte Hans. Da sagte das Pferd, »Geh in die große Stube. Dort stehen 3 Flaschen auf dem Tisch. Außerdem hängt ein großes Schwert an der Wand. Trinke zuerst aus der einen Flasche, dann aus der anderen und schließlich aus der dritten. Dann sieh zu, ob du das Schwert heben kannst. Es liegt auch ein Kamm auf dem Tisch, damit musst du deine Haare kämmen.« Hans tat, wie das Pferd gesagt hatte, er ging in die Stube und erblickte die Flaschen. Auf der ersten stand: »Trinkst du von dieser Flasche, so wirst du stark.« Da trank er einen guten Schluck daraus, und nun konnte er das Schwert an der Wand ein wenig von der Stelle rücken. Dann nahm er die andere Flasche, darauf stand: »Wer aus mir trinkt, wird stärker.« Als er daraus getrunken hatte, konnte er das Schwert von seinem Platz an der Wand herabheben. Sofort nahm er die dritte Flasche, und darauf stand: »Trinkst du aus mir, so wirst du unermesslich stark.« Als er daraus getrunken hatte, ging er hin und versuchte sich an dem Schwert, und nun konnte er es mit Leichtigkeit schwingen. Dann nahm er den Kamm und kämmte sich damit die Haare. Im Nu bekam er Haar so lang, dass es ihm bis auf die Fersen ging und wie Gold glänzte. Sofort ging er hinunter und sagte dem Pferd, er habe nach seinem Auftrag getan, und nun könne er das Schwert schwingen. Da sagte das Pferd: »Nun musst du alle Esswaren zusammenpacken und Gold und Silber, so viel wir mitnehmen können, und dann musst du den Kittel anziehen, der dort an der Wand hängt, und das Schwert umgürten.« Hans tat so, setzte sich auf das Pferd, machte den Löwen los und ritt davon, und der Löwe lief hinterdrein. Am Abend kam der Meermann mit seinen Ziegen heim. Da war Hans fort und das Pferd und der Löwe auch. Nun wurde der Meermann so wütend, wie er nur sein konnte, und lief ihnen nach. Da sagte das Pferd zu Hans: »Wende dich um und schau zurück. Es kommt mir vor, als ob es schwarz und grau hinter uns würde«, meinte Hans. »Ja, das ist der Meermann, der hinter uns dreinkommt«, sagte das Pferd. »Reiß ein Haar aus meinem Schwanz und eines aus meiner Mähne und sag, dass hinter uns ein so großer Wald wachsen soll, dass der Meermann nicht durchkommen kann und heimgehen und sich Axt und Säge holen muss, um sich durchzuhauen.« Da kam der Meermann an den Wald, und wenn er nicht schon zuvor wütend gewesen wäre, so wäre er es jetzt geworden, denn er musste wieder umkehren und Axt und Säge holen, um sich einen Weg durchzuhauen. Nun hatten sie einen langen Vorsprung. Doch auf einmal sagte das Pferd: »Dreh dich um und schau zurück.« »Ja«, flüsterte Hans, »nun kommt es mir wieder vor, als ob es hinter uns schwarz und grau werden würde, noch viel schlimmer als das erste Mal.« »Reiß ein Haar aus meinem Schwanz und eines aus meiner Mähne«, riet ihm das Pferd, »und sag, es soll ein solcher See hinter uns werden, dass der Meermann nicht durch kann, ehe er nicht mit seinen Geißen kommt, dass sie es austrinken.« Als der Meermann an den See kam, wurde er noch viel wütender, rannte heim und brachte seine Geißen mit, damit sie ihn austränken. Nun hatte Hans wieder einen langen Vorsprung. Doch bald sagte das Pferd: »Schau einmal zurück, ob du was siehst.« »Ja«, meinte Hans, »nun kommt es mir vor, als ob hinter uns und oben in der Luft ein Feuer brennte.« »Oh«, erschrak das Pferd, »oh, jetzt ist der Meermann höllisch wütend, jetzt ist er so wütend, dass man Funken aus seinen Augen schlagen kann. Reiß mir ein Haar aus meinem Schwanz und eines aus meiner Mähne und sag, dass hinter uns ein solches Feuer brennen soll, dass der Meermann nicht darüber kommen kann, wenn er nicht heimgeht und seine Stahlstange holt, um darüber zu springen.« Also musste der Meermann wieder umkehren und seine Stahlstange holen, und die hätte er fast nicht gefunden. Er suchte in allen Winkeln und in allen Ecken und Enden. Schließlich kam er zu seiner alten Mutter, die da in einer Ecke saß. »Was hast du denn, mein Söhnchen?« fragte sie. »Warum bist du denn gar so böse?« denn er fuhr überall herum und teilte Püffe und Hiebe aus. »Ja«, witterte er, »da sei auch kein Wunder, der Bursche, den er habe aufziehen lassen, habe ihm sein ganzes Hab und Gut gestohlen. Und wenn er ihn auch nachlaufe, so könne er doch nie zu ihm gelangen. Das erste Mal habe er ihm einen Wald vor die Nase hingepflanzt, das zweite Mal einen See und diesmal ein Feuer. Da könne er nicht hinüberkommen, wenn er nicht die Stahlstange finde, um hinüberzuspringen.«
»Ach Gott, mein Söhnchen«, sagte da die Alte, »soll ich denn nicht mitgehen? Ich glaube, ich springe leichter als du.«
Ärgerlich nahm er sie auf den Buckel und schleppte sie mit. Wie sie an das Feuer kamen, setzte er die Stange mitten hinein, damit die Alte sich daran halten und hinüberspringen könne. Und sie sprang zu, sprang aber mitten ins Feuer, und da sah sie und schrie, »Ach Gott, mein Söhnchen, komm doch und hilf mir aus dem Feuer!« Er sprang zu ihr ins Feuer, und so saßen sie beide und verbrannten. Da freute sich das Pferd. »Nun haben wir den Meermann los, denn jetzt sitzt er im Feuer und verbrennt. Kannst du uns jetzt etwas zu essen geben? Denn wir haben Hunger. Und was du essen kannst, das können wir auch essen.« Als sie gegessen hatte, sagte das Pferd, »Hier, bei diesem Wald, da ist ein Königsschloss. Da kannst du hingehen und in Dienst treten. Aber jeden Abend musst du herkommen und uns etwas zu essen bringen.« Hans ging in das Schloss und wurde wirklich als Stallbursche angenommen. Er musste die Pferde waschen, striegeln und putzen, und der Stallmeister war sehr zufrieden mit ihm. Wie er sein Abendbrot bekam, ging er damit hinaus in den Wald zu dem Pferd, und das fragte ihn, »Nun, wie ist es dir gegangen, Hans?« »Ich bin im Stall«, sagte Hans, »und ich habe es ganz ungeheuer gut.« »Das taugt nichts«, sagte das Pferd. »Da kannst du nicht bleiben. Morgen, wenn du die Pferde gewaschen hast, musst du sie mit Mist bewerfen.« Und so tat Hans. Als er am nächsten Morgen die Pferde gewaschen und gestriegelt hatte, nahm er Mist und beschmutzte sie wieder. Zufällig saß der Stallmeister. Darüber wurde er zornig. Er nahm eine Peitsche und prügelte Hans ganz schrecklich. Als der Koch auf dem Schloss das sah, dauerte ihn der Bursche, und er sagte, »Das ist doch sündhaft, den kleinen Buben so unbarmherzig zu schlagen.« »Nein«, sagte der Stallmeister, »er habe sich auch danach aufgeführt, zuerst die Pferde gestriegelt und dann wieder mit Mist beschmiert.« »Ach, gib mir den Burschen«, bat der Koch, »ich kann so einen kleinen ganz gut gebrauchen.« Also kam Hans in die Küche. Da hatte er es noch besser. Er bekam Reste und Brocken von Fleisch und Brot und dazu noch sein Vesperbrot. Das konnte er alles dem Pferd hinausbringen. Am Abend ging er hinaus in den Wald und erzählte ihm, wie es ihm gegangen war. Er sei nun in der Küche, und da habe er es gut. Aber das Pferd sagte, »Das taugt nichts, da kannst du nicht bleiben. Morgen, wenn du aufgewaschen und gespült hast, musst du die Schüsseln wieder schmutzig machen, damit du davon gejagt wirst.« »Aber da bekomme ich so viel Prügel«, sagte Hans. »Darum darfst du dich nicht kümmern«, sagte das Pferd. »Du wirst schon noch entschädigt werden für deine Prügel.« Hans tat, wie das Pferd gesagt hatte. Am nächsten Tag, als er gespült hatte, machte er das Geschirr wieder schmutzig. Wie der Koch das sah, kam er in Wut und packte den Schürhaken und prügelte den Jungen gehörig durch. Hans schrie und jammerte. Da kam der Gärtner dazu und hörte das. »Aber wie kannst du den armen Kerl so schlagen?« rief er. »Ach, der ist so böse«, sagte der Koch. »Erst spült er das Geschirr und dann macht er es wieder schmutzig.« »Was, gib mir den kleinen Burschen hinunter in den Garten«, sagte der Gärtner. »Ich könnte ihn gut gebrauchen.« Also kam Hans in den Garten zum Gärtner,
Und am Abend, als er sein Abendbrot bekommen hatte, lief er hinaus in den Wald zu dem Pferd.
»Nun, wo bist du jetzt, Hans?« fragte das Pferd.
»Nun bin ich im Garten, und da habe ich es sehr gut«, sagte Hans.
»Ja, du musst sehen, dass du auch dort bleibst«, meinte das Pferd. Und Hans war froh, denn er hatte keine Lust, noch einmal auf diese Weise den Dienst zu wechseln.
Nun blieb Hans auch bei dem Gärtner und hatte es recht gut und ging jeden Abend hinaus zu dem Pferd. Der König aber hatte 3 Töchter, und es war Sitte, dass der Gärtner jeden Samstag für jede von ihnen einen Blumenstrauß binden musste. Am ersten Samstag, als Hans da war, bat er, ob er nicht auch einen davon binden dürfe. Aber der Gärtner wollte es nicht wagen, er hatte Angst, Hans könne es nicht richtig machen, und er hatte nicht mehr Blumen, als er gerade brauchte. Aber Hans bat so lange, bis er schließlich doch durfte, und da band er ein Sträußchen, das war viel schöner als irgendeines, das der Gärtner je gebunden hatte. Nun mussten sie die Sträußchen hinauftragen, denn Hans wollte das eine persönlich abliefern oben an einer Tür, wo die Prinzessinnen zu einer bestimmten Stunde herauskamen und die Blumen im Empfang nahmen. Hier sah Hans die Prinzessinnen das erste Mal. Er passte gut auf, welcher von ihnen er am liebsten seinen Strauß geben wollte. Und da war es die Jüngste. Hans hatte aber eine alte, schmutzige Kappe auf und sein prächtiges Haar darunter gestopft, und diese Kappe nahm er niemals ab. Als er an die Tür kam, wo die Prinzessinnen und vornehme Herren standen, sagte man ihm, er solle seine Kappe abnehmen.
»Ich bin grindig«, sagte Hans,
und von der Zeit an hieß man ihm nur Grindhans.
Er gab der jüngsten Prinzessin seinen Blumenstrauß, und sie gab ihm Goldstücke als Trinkgeld. Die zeigte er dem Gärtner und sagte, es sei doch komisch, dass sie ihm Rechenpfennige gegeben hätte. Da nahm ihm der Gärtner die Goldstücke ab und gab ihm Kupfermünzen dafür, die er kannte.
Als nun wieder Samstag war, wollte der Gärtner haben, dass Hans alle 3 Blumensträuße binden sollte. Aber Hans wollte nur den einen binden, und den gab er wiederum der jüngsten Prinzessin. Sie sagten ihm noch einmal, er solle seine Kappe abnehmen, und wiederum sagte er, nein, das ginge nicht. Auch Goldstücke bekam er wieder als Trinkgeld, und der Gärtner gab ihm wieder Kupfermünzen dafür. Die Zeit verging, und indessen fingen die Leute an, die Prinzessin mit Grindhans aufzuziehen. Sie musste zu jeder Stunde seinen Namen hören. Nun traf es sich, dass ein Krieg ausbrach und das ganze Land von dem feindlichen Heer belagert wurde. Alle, die bisher nicht mit in den Krieg gezogen waren, wollten auch ausrücken, und jeder bekam ein Pferd. Auch Grindhans bat um ein Pferd, aber es war keines mehr da, außer einer alten Mähre, die nur noch auf 3 Beinen gehen und stehen konnte. Die bekam Hans. Also ritt er auf dem Dreibeinigen davon, und alles lachte und grinste hinter ihm drein. Er kam abseits von den anderen in den Wald, wo das Pferd und der Löwe sich aufhielten, und wo er sein Schwert und seinen Kittel hatte. Da versteckte er seine alte, lumpige Jacke und die alte Kappe, band den Dreibeinigen an einen Baum und setzte sich auf das Pferd des Meermanns. Seine goldenen Haare hingen ihm über den Rücken hinunter, das Schwert hatte er an seiner Seite, und der Löwe wandelte hinter ihm drein. So ritt er eilig gegen den Kampfplatz, machte in geringer Entfernung Halt und sah, wie die Sache stand. Der Feind war so stark, dass er nahe daran war, die Oberhand zu behalten. Da sagte das Pferd zu Hans, »Blas in den Handgriff deines Schwertes!« Und da kamen so viele Soldaten zu Fuß und zu Ross, dass man den Boden nicht mehr sehen konnte.
Hans hieb und schlug mit seinem Schwert, der Löwe biss und kratzte, und so töteten sie eine Menge Feinde.
Als der Feind besiegt war, sagte das Pferd zu Hans, »Jetzt blase in das andere Ende deines Schwertes.« Und da waren alle Soldaten verschwunden.
Nun gab es einen Waffenstillstand bis zum nächsten Tag. Da sollte der Kampf weitergehen. Der König rief seinen Leuten zu, sie sollten ihm den bringen, der die Schlacht gewonnen hätte.
Aber Hans ritt wieder in den Wald, und man wurde seiner nicht habhaft. Wie er in den Wald kam, sattelte er das Pferd ab, versteckte sein Gewand und sein Schwert und stopfte sein schönes Haar unter seine Kappe, setzte sich auf seinen alten Dreibeinigen und ritt wieder ins Schloss.
Er war der Erste, der heimkam, und konnte erzählen, wie es gegangen sei. Es sei einer gekommen mit vielen, vielen Soldaten und habe den Feind geschlagen.
Am anderen Tag ging es gerade so. Hans kam und wollte auch ein Pferd haben und hinausreiten und zusehen.
»Ja«, sagte der König, »da er nun doch einmal sein Schwiegersohn werden wolle, so könne er nicht anders als ihm ein Pferd geben.« Das war nämlich der Spaß, den sie immer mit der jüngsten Prinzessin trieben. Sie sagten, sie solle den Grindhans heiraten.
Also bekam er wieder den Dreibeinigen, ritt hinaus in den Wald, band ihn an den Baum, kleidete sich um, bestieg sein eigenes Pferd, das Schwert an der Seite, das goldene Haar über den Rücken und den Löwen hinterdrein. So ritt er hin und hielt beim Heer des Königs und sah zu, wie die Feinde des Königs Soldaten schlugen. Wieder sagte das Pferd zu ihm, »Blase in den Griff deines Schwertes!« Da kamen so viele Soldaten zu Fuß und zu Pferd, dass man es gar nicht zählen konnte. Hans hieb und schlug, der Löwe biss und kratzte so viele, dass sie den Feind besiegten wie gestern. Das Pferd sagte, »Blase in das andere Ende deines Schwertes«, und da verschwanden sie wieder bis auf den letzten Mann. Der König und seine Leute merkten wohl, dass ihnen derselbe geholfen hatte, und sie ritten ihm nach. Aber keiner konnte ihn einholen, so schnell war er im Wald. Der König verstand nicht, wo die Leute hergekommen sein könnten, denn er hatte kein anderes Volk gebeten, ihm beizustehen. Hans sattelte sein Pferd wieder ab, versteckte sein Gewand und sein Schwert, stopfte sein Haar unter die Kappe und zog seine alten Lumpen wieder an und ritt auf dem Dreibeinigen nach Hause. Er kam am Ersten nach Hause und alle drängten sich um ihn, um zu hören, wie es gegangen sei. Hans berichtete, es seien wieder fremde Truppen gekommen und hätten ihnen geholfen und den Feind besiegt. Nun gab es einen Waffenstillstand bis zum dritten Tag, dann sollte der Kampf weitergehen. Als da die anderen fortritten, wollte Hans auch mit zusehen. Und der König sagte dasselbe wie das letzte Mal. Hans solle ein Pferd bekommen, da er doch sein Schwiegersohn werden wollte. Aber es war wieder nur der Dreibeinige da, und den bekam er. Er ritt in den Wald hinaus, zog seinen alten Kittel aus und den Kriegsmantel an, setzte sich auf sein eigenes Pferd, das Schwert an der Seite, das goldene Haar über dem Rücken und den Löwen hinterdrein. So hielt er bei dem Heere und sah zu. An diesem Tag war der König selbst mit in der Schlacht, denn der Krieg sollte beendet werden. Da hätten sie fast den König gefangen genommen. Doch das Pferd sagte, »Blas in deinen Schwertgriff!« Gleich kamen da so viele Soldaten zu Fuß und zu Ross, dass man den Boden nicht mehr sehen konnte. Hans ritt auf den Feind zu, hieb und schlug, der Löwe biss und riss in Stücke, was ihm in die Nähe kam, und das ging so lange, bis keiner von den Feinden mehr übrig war. Sie waren alle gefallen oder geflohen. Da sagte das Pferd, »Blas in das andere Ende deines Schwertes!« Und alle Soldaten waren verschwunden bis auf den letzten Mann. Der König ließ Alarm blasen. Sie sollten den Fremden einkreisen, wer er auch sei. Denn es war der gleiche, der nun schon zum dritten Mal erschienen war. Und sie schlossen einen so dichten Ring um Hans, dass er keinen Ausweg sah. Doch meinte er, neben dem König eine kleine Lücke zu erspähen, und da wollte er ausbrechen. Aber der König hieb so kräftig nach ihm, dass er ihn am Bein verwundete. Doch Hans ritt rasch in den Wald, sattelte sein Pferd ab, verbarg sein Schwert, zog seine alten Kleider an, stopfte sein Haar unter die Kappe, stieg wieder auf den Dreibeinigen und kam als erster ins Schloss zurück. Wie er heimkam, stand die jüngste Prinzessin unter der Tür und fragte, wie es ihrem Vater ergangen sei, denn sie wußte wohl, dass es schlimm stehen mußte, weil er selbst in die Schlacht gezogen war. Hans berichtete, dass derselbe, der schon zweimal gekommen sei, auch heute da gewesen sei und die Feinde bis auf den letzten Mann vernichtet habe. Aber niemand wisse, wer er sei. Hansens Bein blutete, und er klagte darüber, ob sie nichts habe, das man darum binden könnte. Der alte Dreibeinige sei mit ihm im Wald angerannt, sagte er. Die Prinzessin hatte ein seidenes Taschentuch in der Hand, in dem ihr Name stand. Das gab sie ihm, um sein Bein zu verbinden. Nun kamen die anderen aus dem Krieg zurück, der König auch. Und jetzt war der Kampf aus. Der König wußte nun durchaus nicht, wo er den suchen sollte, der ihm geholfen hatte, denn er wollte doch wissen, wer es war. Da ließ er im Land und in anderen Reichen ausrufen, wer am Bein verwundet sei, der solle seine Tochter und das halbe Reich haben und nach seinem Tod das Ganze, wenn er in dem Aufzug erscheinen könne, in dem der Unbekannte gekommen war. Da kam hoch und niedrig aus seinem Land und aus fremden Ländern. Manche verwundeten sich am Bein. Sie dachten, es könne vielleicht stimmen, und sie bekämen die Prinzessin und das ganze Reich und könnten König werden. Bald hatten sich alle gezeigt, aber keiner konnte die Wunde aufweisen, die von des Königs Hand herrührte. Nun wußte man niemand mehr außer Grindhans. Der hatte ja auch zugesehen und war auf dem Dreibeinigen geritten. Also hieß man ihn auch sich zeigen. Hans sagte zwar, das habe doch keinen Sinn, er habe ja nur gehalten und zugesehen auf dem alten Dreibeinigen. Aber er mußte sich doch zeigen. Als er hinauf ins Schloss kam, sagten die Leute zu ihm, »Hans, nimm deine Kappe ab!« »Oh, ich bin grindig«, sagte Hans. Er ging weiter und kam näher zum König. »Nimm deine Kappe ab, Hans«, sagten die Leute, »du sollst mit dem König reden.« »Ich bin grindig«, sagte Hans. Die Prinzessinnen waren in dem gleichen Saal, wo er sich zeigen sollte. Die beiden Älteren pufften einander in die Seite und lachten die Jüngste aus. »Hier käme Grindhans. Der sei es gewiss gewesen, der den Feind besiegt hätte, und nun könne er seine Prinzessin bekommen.« Der König begrüßte Hans und sagte, »Hier komme sein Schwiegersohn, er sei ja auch mit im Krieg gewesen, und er solle sich nun auch sehen lassen.« Ein paar Leute standen dabei und halfen ihm sein Bein vorzeigen. »Ja«, sagte er, »er habe wohl ein schlimmes Bein. Der alte Dreibeinige sei mit ihm im Wald an einen Baumstamm gerannt.« Der König wollte die Wunde sehen, und als sie sie bloßlegen wollten, war das Taschentuch der Prinzessin darum gewickelt. Hatte man sie vorher noch nicht genug mit Hans aufgezogen, so geschah das jetzt gründlich, und jeder hatte etwas zu lachen. Als der König das Bein sah, merkte er, dass es die gleiche Wunde war, die er gemacht hatte. Da gab er Hansens Kappe einen Puff, dass sie bis an die Tür fortrollte, und das goldene Haar wallte über seinen Rücken hinunter. Erstaunt, sagte der König,
Du bist auch nicht der, für den wir dich gehalten haben.
Nun wurde sein Bein richtig verbunden, dass es wieder heilen konnte, und der König sagte, er solle doch in demselben Anzug wiederkommen, wie er im Krieg gewesen war. Denn er sah, dass der sein Befreier gewesen war, und er könne sich von seinen Töchtern aussuchen, welche er wolle. Hans bat sich eine kleine Frist aus, er wolle ein wenig in den Wald gehen, er sei gleich wieder da. Nun ging er hinaus in den Wald, warf seine alten Lumpen weg, denn die brauchte er nun nicht mehr, und dann ging er zu dem Pferd und erzählte ihm, wie alles zugegangen sei.
Das sagte ja, es wisse es schon.
Und dann fragte Hans das Pferd, welche von den drei Königstöchtern er nehmen solle.
»Die Jüngste musst du nehmen«, meinte das Pferd, »sie ist deinetwegen ausgelacht worden, die musst du nehmen.«
Darauf zog er sein Gewand an und setzte sich auf das Pferd, das Schwert an der Seite, das Goldhaar über den Rücken hinunter und den Löwen hinterdrein. So kam er ins Schloss. Und nun konnte jeder sehen, dass er es war, der das Heldenstück im Krieg vollbracht hatte. Alle gingen ihm entgegen, und der König fragte, welche von seinen Töchtern er nun haben wolle. Hans antwortete, wie das Pferd ihm geheißen hatte, er wolle die Jüngste haben. Sie habe sich seinetwegen so lange auslachen lassen, dass sie ihm nun die Liebste sei. Die Hochzeit wurde festgesetzt, und Hans wurde König. Das Pferd und der Löwe wurden in den Stall geführt, und Hans kam jeden Tag zu dem Pferd und unterhielt sich mit ihm, und es bekam dasselbe Essen wie Hans. Am Hochzeitstag war Hans auch unten bei dem Pferd, und da sagte es,
»Nun habe ich dich von dem Meermann erlöst und dir dazu verholfen, dass du König geworden bist. Willst du mich nun auch erlösen?«
»Ja, freilich«, sagte Hans, »wenn es irgend geht.«
»Du musst mir den Kopf abhauen und ans Schwanzende ansetzen und den Schwanz abhauen und ihn da ansetzen, wo der Kopf war.«
»Das kann ich nicht«, meinte Hans. »Du bist so gut mit mir gewesen, dass ich dir das nicht antun kann.«
»Wenn du das nicht tust«, zürnte das Pferd, »so sollst du wieder so unglücklich werden, wie du warst, als der Meermann hinter uns her war.«
Da musste Hans es tun. Kaum war es geschehen, so verwandelte sich das Pferd in den schönsten Prinzen, den man sich denken konnte. Er ging mit Hans ins Schloss hinauf und zum König. Und der König erkannte ihn gleich. Er war nämlich der Erbprinz seines Reiches. Der König erschrak sehr, denn nun hatte er das Reich Hans gegeben.
»Das macht nichts«, sagte der Prinz, »denn wäre Hans nicht gewesen, so wäre ich nie erlöst worden. Und wenn ich nicht gewesen wäre, so wäre Hans nicht König geworden. Also gönne ich Hans gerne das Reich.«
Also blieb der Prinz sein Freund und treuer Berater. Der Löwe war ein Löwe und blieb ein Löwe, der mit ihnen in den Krieg zog, und er überwand alle, mit denen er kämpfte. Seit der Zeit traute sich niemand mehr, mit ihnen Krieg zu führen, denn des Schwertes wegen waren sie in einen erschrecklichen Ruf gekommen, und sie lebten ihr Leben lang in Ruhe und Frieden. Henning Fieser las dieses Märchen aus dem Norden Europas.